Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag allerseits, es ist Mittwoch, der 20. Oktober. Herzlich willkommen zum Rabe Info. Die Themen: Die Schweiz erhält viel Lob für die Umsetzung der Pressefreiheit. Kurdisch verboten. Carlos Somaruga berichtet von einem Schauprozess in der Türkei. Und lokale Märkte neu belieben. Senegalesische Landwirtschaft braucht mehr Selbstbestimmung. Am Mikrofon begrüßt Dwilma Roll.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Die Grünen des Kantons Bern haben ihren Nationalrat Alec von Graffenried für die Ständeratswahl nominiert. Ob sich die Grünen für die Ständeratsersatzwahl im Februar mit der SP auf eine Kandidatur einigen, ist weiterhin offen. Wie es in einer Mitteilung heißt, stehe für die Grünen eine Kandidatur bereits im Februar nicht im Vordergrund. Allerdings wollten die Grünen vor einem definitiven Entscheid die Verhandlungsgespräche mit der SP zu Ende führen. Bei der Ständeratsersatzwahl im kommenden Februar wird ein Nachfolger für den frei werdenden Sitz von Simonetta Sommaruga gesucht. Die SVP schickt Nationalrat Adrian Amstutz ins Rennen und die FDP ihre Nationalrätin Christa Markwalder. In Afrika sind seit Beginn der Regenzeit in diesem Jahr so viele Menschen wie noch nie durch Überschwemmungen ums Leben gekommen. Bei Hochwasser im Westen und in Zentralafrika starben seit Juni mindestens 380 Menschen. Allein im westafrikanischen Nigeria seien seit Beginn der Regenzeit im Juni 120 Menschen ums Leben gekommen, teilte das UNO-Büro mit. Rund 1,5 Millionen Menschen waren von den Überschwemmungen betroffen. Die schwere Nahrungsmittelkrise im Niger und im Tschad sei durch die Überschwemmungen verschärft worden, erklärte das UNO-Büro. Folter ist weltweit immer noch weit verbreitet, selbst in Ländern, die die Internationale Konvention gegen Folter unterzeichnet haben. Laut Claudio Grossmann, Vorsitzender des UNO-Ausschusses gegen Folter, handle es sich in vielen Ländern zwar jeweils um Einzelfälle und nicht um eine Politik der jeweiligen Regierung. Die meisten UNO-Mitglieder sind der Anti-Folter-Konvention beigetreten. Einige Artikel darin sind jedoch nicht verpflichtend, sodass nicht alle Staaten sämtliche Prinzipien des Abkommens befolgen würden, kritisierte Grossmann. Das Komitee überprüft regelmäßig Berichte der Länder über die Durchsetzung des Folterverbots. Die Konvention verbietet den Einsatz von Foltermethoden unter allen Umständen, sowohl im Kriegsfall als auch bei einem internen Konflikt. Der Blick aufs Wetter: heute ist es wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, aber auch einigen Schauern. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 3 und 8 Grad. Schneeflocken gibt's ab 700 bis 1000 Metern. Morgen Nachmittag wird's bei 7 Grad meist sonnig, aber auch der Freitag zeigt sich bei 8 Grad mit einigen Sonnenstrahlen. Am Samstag steigt das Thermometer bis auf 11 Grad. Es wird wechselhaft, Wolken, Regen und Sonnenschein sind angekündigt.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. In der Schweiz wird die Medienfreiheit vorbildlich umgesetzt. Das zeigt der aktuelle Ranking der Organisation Reporter ohne Grenzen. Insgesamt geht es in Europa jedoch bergab mit der Medienfreiheit. Shane McKay sprach darüber mit Anja Wjohl von Reporter ohne Grenzen in Deutschland.
Reporter ohne Grenzen lobt 6 Länder, darunter auch die Schweiz, für die Umsetzung der Medienfreiheit. Wie hat sich denn die Schweiz dieses Lob konkret verdient?
Die Schweiz ist mit 5 anderen Staaten auf dem ersten Rang. Und man muss einfach sagen, dass das vorbildliche Staaten sind, was den Respekt für die Pressefreiheit angeht. Es gibt gesetzliche Schutzgarantien für Medienschaffende, also Gesetze, die gewährleisten, dass Medienschaffende frei arbeiten können, ohne Repressionen fürchten zu müssen, ohne dass der Quellenschutz in großem Ausmaße verletzt wird. Und man muss auch sagen, dass auch die Informationsfreiheit sehr groß geschrieben wird in diesen Ländern. Das heißt also, es ist einfacher noch an Behördeninformationen zu kommen. Also es ist ein transparenteres System. Deswegen ist auch in diesem Jahr unter anderem die Schweiz wieder auf Platz 1.
Es sind viele Länder, viele europäische Länder in den Top 20 vertreten. Andererseits rangieren 14 europäische Länder deutlich weiter unten in dieser Liste der Pressefreiheit. Das heißt, in Europa geht es bergab mit der Pressefreiheit. Was bedeutet das genau?
Das ist ein Trend, den wir schon seit mehreren Jahren beobachten. Und wir alarmieren jetzt schon zum zweiten Mal in Folge bei unserer Rangliste, dass Europa damit im Prinzip seine Vorbildstellung auch in der Welt verliert. Denn insbesondere die EU ist ja immer noch für viele Staaten in der Welt ein Vorbild, was Menschenrechte angeht. Die EU fordert viele autoritäre Staaten auf, die Menschenrechte einzuhalten, knüpft Verhandlungen zum Teil auch an solche Bedingungen. Und wenn die Menschenrechte sozusagen zur Bedingung gemacht werden in der auswärtigen Politik, dann muss die EU auch diese grundlegenden Menschenrechte einhalten. Und das gilt für alle EU-Staaten, also auch für Staaten wie beispielsweise jetzt Bulgarien und Griechenland, die in diesem Jahr ja die Schlusslichter der EU bilden.
Gerade Frankreich oder Italien, also westeuropäische Länder, rangieren auf Platz 44 respektive 49. Was heißt denn das? Können Sie da ein Beispiel geben, warum es da mit der Pressefreiheit eben nicht so rund geht?
In Frankreich gibt es immer noch ein Problem des Quellenschutzes. Sie haben zwar ein Quellenschutzgesetz verabschiedet, dennoch werden Journalisten weiter auch zu gerichtlichen Vorladungen eingeladen. Der letzte Fall war jetzt in der Betancourt-Affäre. Da haben die Behörden versucht, über die Journalisten die Quelle von heiklen Informationen herauszufinden. Das hat maßgeblich auch nochmal dazu beigetragen, dass Frankreich sich nicht verbessert hat. Dann gibt es natürlich auch dort die Probleme, die wir in vielen anderen EU-Staaten haben, Konzentration von Medieneigentum. Das heißt also, damit leidet auch die Medienvielfalt. Und dann wissen wir auch, dass Sarkozy schon seit längerem auch natürlich Einfluss nimmt bei der Besetzung der obersten Position des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Auch in Italien hat sich eigentlich nicht so viel getan. Die repressive Medienpolitik Berlusconis dauert an. Wir wissen, dass er gleichzeitig Staatspräsident ist, aber Staatschef ist und dann gleichzeitig aber auch größter Medieneigentümer des Landes. Diese Verzahnung von privaten und öffentlichen Interessen geht natürlich nicht. Und da kann man auch nicht mehr dann unbedingt von einer großen Unabhängigkeit dieser Medien ausgehen. Und zum Zweiten, was vielleicht noch wichtiger ist, ist, dass in Italien nach wie vor rund 10 Journalisten unter Polizeischutz leben, weil sie von der Mafia bedroht werden. Das ist natürlich auch eine Gefährdungssituation, die dazu beiträgt, dass Italien weiterhin in diesem Jahr auf Rang 49 platziert wurde.
Anja Wjohl von Reporter ohne Grenzen in Deutschland. Das Schlusslicht auf der Liste der Medienfreiheit in der Welt ist zum vierten Mal in Folge das afrikanische Land Eritrea. Laut Reporter ohne Grenzen werde es immer schwieriger zu sagen, wo die Lage am schlimmsten sei.
Rabe Info 95,6.
151 kurdische Politikerinnen und Politiker stehen seit Montag in der Türkei vor Gericht. Darunter befinden sich 11 gewählte Bürgermeister. Sämtlichen Angeklagten werden Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen. Wie wir gestern im Rabe Info berichtet haben, ist der Genfer Nationalrat Carlos Somaruga als Beobachter bei dem riesigen Prozess dabei. Michael Spahr hat sich am Telefon mit ihm über die Situation im türkischen Gericht unterhalten.
So, gestern hat dieser Prozess angefangen mit das 51 Angeklagte. Das sind Frauen, Männer von verschiedenen Alter. Die sind alle Sympathisanten oder Mitglied der BDP. Das ist diese große Partei, die der Kurden vertritt und hat die Wahlen im März 2009 gewonnen. Es ist so, dass Angeklagten haben gefragt, zuerst sich auf Kurdisch zu verteidigen, und heute hat das Gericht verweigert. Und das ist sehr klar ein großes Problem, weil die kurdische Volk will auch seine Sprache benutzen, auch im öffentlichen Bereich, wie in Administration, aber auch während dieses Prozesses. Dieses Prozess ist ein Massenprozess und das Ziel ist klar, diese Partei niederzulagen und die kurdischen Vertreter, auch die Bürgermeister wegzunehmen, Und das ist ein großes Problem hier. Man sieht, dass wir Garantie, einen Prozess richtig und fair zu haben, die sind nicht da.
Was bedeuten diese Prozesse auch für die Schweiz?
Wir haben gezeigt, dass in der Schweiz wie in übrigen Ländern Leute interessieren sich, was hier passiert und bringen zurück jetzt ein Botschaft für die Schweizer. Das ist nötig, mit der Türkei wieder, die Frage der Minderheiten und die Rechte von der Minderheit zu verteidigen und auch die Frage des Menschenrechte, weil in der Schweiz es ist oft vergessen, in den Beziehungen der Türkei diese Aspekte von Türkei auf den Tisch zu bringen.
Wie ist der Eindruck jetzt? Geht es da fair zu und her oder sind das wirklich fast so eine Art Schauprozesse?
In diesem Standpunkt können wir sagen, es ist ein Schauprozess, weil der Ziel es ist ja diese Opposition, kurdische Opposition, die ist sehr stark von der Bevölkerung unterstützt, zu brechen. Man muss sich erinnern, dass 70% der Bevölkerung in 2009 diese Partei, der BDP, gewählt hat und hat verschiedene Bürgermeister wieder gewählt, wie Osman Baydemir in Diyarbakir, der ist sehr populär und man will diese Leute wegnehmen. Jetzt, es gibt eine Möglichkeit, der Staat, der türkische Staat kann es nehmen. Diese Möglichkeit, es ist klar, die Leute am Ende dieses Prozesses freizulassen. Und das wäre eine Möglichkeit, wieder ein Dialog zwischen Vertretern der kurdischen Volk und der Staat wiederzubringen, um eine friedliche und demokratische Lösung zu bringen. Aber wenn es kommt, dass diese 151 Personen, wie auch die anderen 1700 Personen, die sind auch verhaftet in andere Prozesse, in andere Gegenden von Türkei und von die kurdische Gebiet der Türkei. Wenn diese Leute sind alle im Gefängnis für 15 oder 20 Jahre, dann ist es sicher, dass es wieder eine Eskalation von der Gewalt und wieder eine gewaffnete Konfrontation. Es ist kein Weg für die türkische Regierung, es ist kein Weg für die kurdische Volk. Und man kann nicht verstehen, wie der Staat gegen die politische Bewegung sich einsetzt und die einzige Weg für den Dialog bricht.
Und haben Sie das Gefühl, dass vielleicht gerade Ihre Präsenz oder vielleicht auch die Präsenz von anderen Menschenrechtsbeobachtern zu einem Freispruch führen könnte?
Wir hoffen. Es ist klar, dass die Präsenz von ungefähr 300 Leute von Westeuropa hier ein sehr starkes Zeichen ist. Und ich denke, dass das Gericht und der türkische Staat es nicht daneben lassen können.
Carlos Omaruga, SP-Nationalrat aus Genf und Vorsitzender der parlamentarischen Gruppe Beziehungen zum kurdischen Volk.
Rabe Info 95,6.
Das westafrikanische Land Senegal wird mit Nahrungsmitteln aus dem Ausland überflutet. Deshalb wird die Armut immer größer, denn die Bauern können ihre regionalen Produkte nur noch schwer verkaufen. In Zahlen heißt das etwa, 70% der Menschen in Senegal betreiben Landwirtschaft, aber nur 10% des Bruttoinlandproduktes wird durch Landwirtschaft erwirtschaftet. In einem weiteren Teil unserer Serie über Hunger und Nahrung sprechen wir heute mit Suleiman Bassum. Der Agronom und Biobauer ist für das Schweizer Hilfswerk Fastenopfer in Senegal tätig. Dort koordiniert er die Arbeit von 9 Partnerorganisationen im Land. Zusammen wollen sie die Ernährungssouveränität herstellen und den lokalen Markt wieder beleben. Shahin Mekai hat mit Suleiman Bassum gesprochen und wollte wissen, was die Probleme der senegalesischen Wirtschaft sind.
Das Problem ist, dass die Landwirtschaft im Senegal kein Geld einbringt. Die Einnahmen, die mit der Landwirtschaft erzielt werden, sind sehr gering. Im Gegensatz dazu ist aber ein sehr großer Teil der Bevölkerung landwirtschaftlich tätig. Das hat damit zu tun, dass es keinen Markt gibt für Produkte, die im Senegal hergestellt werden. Die Produkte können also nicht im Land verkauft werden und so fließt auch fast kein Geld aus der Landwirtschaft in die nationale Wirtschaft.
Aber warum gibt es denn keinen nationalen Markt für die Produkte aus dem Land Senegal selber?
Dieser Markt existiert nicht, weil der Senegal mit billigen Produkten aus dem Ausland überschwemmt wird. Diese Produkte kommen aus Europa, Südafrika, Brasilien oder Marokko.
Welches Produkt wird am meisten importiert? Gibt es ein Produkt, das in großen Mengen in Senegal produziert wird, aber keinen Absatz findet, weil das importierte Produkt billiger ist und sich damit besser verkauft?
Ja, ganz klar, der Preis. Wir importieren 600.000 Tonnen Reis pro Jahr. Das ist enorm. Das hat einen Wert von 250 Millionen Schweizer Franken.
Was machen denn die senegalesischen Bauern mit ihrem Reis, den sie anbauen und im Land selber nicht verkaufen können?
Sie sind verpflichtet, diesen Reis zu behalten, und weil sie nichts verkaufen, geben sie die Landwirtschaft auf. Viele Reisbauern verlassen das Land und gehen in die Stadt, um sich dort eine andere Arbeit zu suchen.
Dans les villes pour faire d'autres métiers. Mais parce que ils ne peuvent pas vendre leur riz.
Gibt es andererseits noch ein Produkt, das im Senegal angebaut wird und sich im Land selber sehr gut verkauft?
Ja, die Hirse verkauft sich gut. Die Hirse gehört schon lange zu den Grundnahrungsmitteln im Senegal. Und die Hirseproduktion interessiert unsere Konkurrenten aus dem Ausland bis jetzt nicht. Hier haben wir immer noch das Glück, dass Senegal den Markt für Hirse bei sich behalten kann, eben weil es im Senegal häufig konsumiert und angebaut wird.
Sie haben gesagt, dass die Reisbauern, wenn sie nichts mehr verkaufen, in die Stadt gehen und sich dort eine andere Arbeit suchen. Das ist also eine Folge des internationalen Handels. Welche zusätzlichen Probleme entstehen durch den Import von Nahrungsmitteln in Senegal?
Reis anzubauen ist eine spezielle Art der Landwirtschaft. Man muss die Felder bewässern. Sie verdienen nichts mit dem Reis und machen deshalb Schulden, um trotzdem weiterhin Reis anbauen zu können. Ihre Lage ist problematisch. Sie können keinen Reis verkaufen und müssen gleichzeitig Schulden abbezahlen. So werden sie also noch ärmer. Wenn sie dann in die Stadt auswandern, dann gehen sie oftmals problematischen Arbeiten nach. Sie machen kleine Geschäfte auf, bieten Dienstleistungen an oder werden arbeiten.
Ein anderes Problem mit der Landwirtschaft ist, dass die Saison für die Ernte von Nahrungsmitteln nicht im Einklang mit dem Leben in Senegal steht. Können Sie uns das erklären, was das bedeutet?
Unsere Landwirtschaft ist mehrheitlich vom Regen abhängig. Die Regenzeit im Senegal dauert ungefähr von Juni bis in den Dezember, die Erntezeit eingerechnet. Nun ist es aber so, dass das Schulsystem nicht darauf Rücksicht nimmt. Alle Eltern wollen ihre Kinder in die Schule schicken, also beeinflusst der Stundenplan alle Eltern, besonders die Bauern. Nun ist es so, dass die Schule im Oktober beginnt, dann aber haben die Bauern noch nichts geerntet. Ihr ganzes Vermögen liegt noch auf den Feldern und sie haben noch nichts verdient. Um die Kinder in die Schule zu schicken, müssen die Bauern aber bezahlen. Und davon profitieren wiederum andere, nämlich Leute, die den Bauern zu Wucherpreisen Geld ausleihen, um das Schulgeld zu bezahlen. Das geliehene Geld müssen die Bauern dann mit bis zu 150% Zinsen zurückbezahlen. Das heißt, trotz des Ernteertrags, der Ende Jahr kommt, werden sie noch ärmer.
Souleymane Bassoum, Agronom und Biobauer, Senegal. Er kämpft mit verschiedenen Organisationen gegen die Armut in Senegal. Das Ziel ist, dass die im Land angebauten Lebensmittel auch wieder dort verkauft werden können.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen nach der Morgen um 11 Uhr. Sie hörten Beiträge von Shane McKay und Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall und die wünscht einen schönen Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.